Mob. Album des Monats März. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 34. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Zu Beginn habe ich mal eine Frage an euch. Wisst ihr, was der sogenannte Champagner- oder auch Glücksgeburtstag ist? Nein? Okay, dann erkläre ich das euch jetzt mal an folgendem Beispiel. Herzliche Glückwünsche gehen raus an meine Tochter Leonie, die heute, am 16. April, 16 Jahre alt wird. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was ein Champagner- oder auch Glücksgeburtstag ist. Denn man hat ja auch, klar, einen Bildungsauftrag. Podcast, ne, ist ja hier Bildung und so. So, genug von Geburtstagsgrüßen und einleitenden Worten, kommen wir zum eigentlichen Thema. Im Intro ist es ja schon angesagt worden, es geht mal wieder um das Album des Monats. Und klar, wir sind mittlerweile im April, also suchen wir das Album des Monats März. Und wie das hier vonstatten geht, sollte mittlerweile bekannt sein. Ich gehe jetzt die Veröffentlichungsfreitage durch, stelle euch die Alben vor, die ich an diesen Datümern gekauft habe und ganz zum Schluss wird dann das Album des Monats, mein persönliches Album des Monats, gekürt. Und danach gibt es noch ein bisschen mehr, doch dazu kommen wir auch später. Jetzt starten wir erstmal rein in den ganz normalen Part. Also, der erste Freitag im März war der 1.3. Und dort hat jemand ein neues Album veröffentlicht, auf das so mancher so 18 bis 19 Jahre gewartet hat. Klar, es ist Bruce Dickinson, ehemaliger und auch Wiedersänger bei Iron Maiden. Er hat The Mandrake Project veröffentlicht. Das Album beinhaltet 10 Songs bei einer Spielzeit von 58 Minuten und 49 Sekunden und es ist sein 7. Soloalbum. Und ja, eben das erste jetzt nach 19 Jahren, also nach einer sehr langen Durststrecke. Erschienen ist das ganze Album bei BMG und wir müssen nicht drüber diskutieren, Bruce Dickinson kommt aus England. Tja, meine Erwartungshaltung waren dann vielleicht einfach ein bisschen zu hoch, denn ihr merkt es schon, es ist das erste, was ich hier vorstelle. Dementsprechend ist es nicht das Album des Monats geworden. Spark und alle anderen da draußen, verzeiht mir, aber es ist nun mal so. Es gab Alben in diesem Monat, die mir besser gefallen haben. Was nicht heißen soll, dass es ein schlechtes Album wäre, aber ich finde, es kann nicht so ganz an die Großleistung, die Bruce Dickinson mit The Chemical Wedding vorgelegt hat, hier anschließen. Es ist nicht schlecht, es ist ein sehr abwechslungsreiches Album und auch ein Album mit einem sehr eigenwilligen und auch eigenständigen Sound. Das muss man ganz klar sagen. Also, das klingt jetzt hier nicht wie Iron Maiden, aber die Sachen, die Bruce Dickinson solo gemacht hat, klangen ja nie wie Iron Maiden. Die große Stärke von Bruce war eben schon immer, mal andere Sachen auszuprobieren und eine andere große Stärke von ihm waren auch immer ganz klar seine balladesken Töne und auch die stimmt er hier an. Je nachdem, wie man das betrachtet, gibt es 4 ruhigere Songs auf diesem Album. Das Einzige, was dabei vielleicht etwas unglücklich geraten ist, das ist der Umstand, dass 3 Songs ganz am Ende und somit auch direkt hintereinander kommen. Aber ansonsten, wer Bruce Dickinsons Soloalben mag, würde ich mal behaupten, kommt hier auf seine Kosten. Bruce liefert das, was man erwartet. Und eine Songempfehlung gibt es natürlich auch von mir. Das ist eine der ruhigeren Sachen. Es ist der vorletzte Song, Shadow of the Gods. Mit akustischem Intro, auch mit Piano, steigert sich der Song hinten raus. Eine lange Nummer, macht richtig viel Spaß. Sofern Spaß das richtige Wort bei diesem Album ist, denn das ist keine Partyplatte. Das muss man ganz klar sagen. Aber die Soloplatten waren auch eigentlich nie Partyplatten, würde ich mal behaupten. Außer vielleicht das allererste. Von England kommen wir dann mal zu einer deutsch-griechischen Connection. Man kann es wahrscheinlich schon ahnen, worum es geht. Es geht um die Band Firewind und um ihr neuestes Album Stand United. Es ist das 10. Album der Band und da sind auch 10 Songs drauf. Die Spielzeit liegt bei 43 Minuten und 15 Sekunden und erschienen ist das Ganze bei AFM Records. Firewind, ja, ich hab's gesagt, griechisch-deutsche Connection. Im Wesentlichen ist Firewind ja Gus G. Also er ist der Gitarrist, er schreibt die Songs und hat auch sonst seine Finger in verdammt vielen Sachen hier drin. Und er ist das Mastermind hinter dieser Band schon immer gewesen. Und falls ihr Gus G nicht kennt, der hat auch zeitweise mal bei Ozzy Osbourne gespielt. Er hat jetzt immer wieder eine wechselnde Besetzung gehabt und seit neuestem steht ihm Herbie Langhans zur Seite. Der ein oder andere kennt ihn wahrscheinlich als Sänger bei Avantasia, also zum Live-Setup gehört er meines Erachtens schon seit sehr langer Zeit für Backing-Vocals und er hat auch schon Tracks gesungen für Avantasia. Und in dieser Konstellation, würde ich mal sagen, erlebt die Band gerade sowas wie ihren zweiten Frühling, denn die sind im Moment sehr viel damit beschäftigt, Sachen zu veröffentlichen und zu touren. Also Hut ab, das ist echt ein super Album geworden, was man da rausgehauen hat. Es ist stilistisch betrachtet Power Metal, jetzt aber nicht Drachen und Schwerter Power Metal mit viel Keyboards und pompösen Getönse drumherum, sondern eher Riff-orientierter Power-Metal. Ich meine, klar, Gus G ist ein super Gitarrist und dann erwartet man auch genau das. Riff-orientierten Power-Metal, das wird hier absolut geboten. Ist eine starke Scheibe, wie ich finde. Ein, zwei Tracks können das Niveau vielleicht nicht so ganz halten. Und wenn ihr Lust auf eine ausführlichere Rezension habt, kann ich euch empfehlen, mal bei Bleeding for Metal vorbeizuschauen. Da habe ich nämlich ein Review für dieses Album geschrieben und das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Zum Abschluss noch die Songempfehlung. Diese ist Destiny is Calling. Es war eine Single vom Album und nicht nur eine, sondern die allererste. Und ganz witzige Sache, die ist mehr als ein Jahr vor dem Album schon erschienen. Irgendwann im Februar 2023 ist diese Single erschienen, weil Firewind waren eben auf Tour und haben dann über einen längeren Zeitraum recht viele Singles von diesem neuen Album veröffentlicht. Destiny is Calling ist in der Podcast-Playlist. Viel Spaß dabei und wenn euch die Nummer gefällt, das Album hält über weite Strecken wirklich, was diese Single auch versprochen hat. Örtlich bleiben wir an einer Stelle, wo wir eben schon waren, nämlich in Griechenland, aber vom Sound geht es jetzt in eine völlig andere Richtung. Denn aus Griechenland kommt die Band Suicidal Angels und die haben ihr achtes Album veröffentlicht, das hört auf den Titel Profane Prayer. Darauf sind 9 Songs und das hat eine Spielzeit, die ist wieder mal was für meinen inneren Monk. 48 Minuten und 24 Sekunden. Ich finde das geil. Das 8. Album ist es, hatten wir schon gesagt, und es ist erschienen bei Nuclear Blast. Stilistisch macht diese Band Thrash Metal. Ich muss gestehen, ich kenne die Band rein vom Namen her schon länger, ich kenne auch ein paar Songs, aber es ist jetzt das erste Mal, dass ich mir wirklich ein komplettes Album gekauft und dann auch mehrfach angehört habe. Ausschlaggebend dafür war die erste Single dieses Albums, die hört auf den Titel When the Lions Die. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, auf Spotify werden einem öfter dann mal Sachen vorgeschlagen, die zum musikalischen Geschmack passen müssten und dementsprechend war das auch dabei. Ich habe reingehört und habe gedacht, alter Schwede, das ist mal eine richtig geile Thrash-Nummer, das ist eine Thrash-Hymne. Da musst du unbedingt das Album dir auch dann kaufen, wenn es rauskommt. Leider Gottes, das muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen, zumindest nach meiner Einschätzung, war die Single dann auch das absolute Highlight dieses Albums. Man verstehe mich nicht falsch, das ist jetzt nicht schlecht, aber über weite Strecken herrscht mir hier ein bisschen zu oft der Tesafilm-Effekt. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Markus, was zum Geier ist denn der Tesafilm-Effekt? Ja, ich benutze diese Vokabel gerne, wenn Songs sich so ein bisschen zusammengeklebt anhören. Eine Band, die sowas auch öfter mal macht, ist zum Beispiel Overkill. Overkill, gerade bei so neueren Alben, folgen sehr oft dem folgenden Schema. Ein Song geht so, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und dann kommt etwas, was ich mal als C-Part bezeichnen würde. Also es ist nicht die Strophe und nicht der Refrain, sondern ein neues Riff. Meistens läuft das dann so, Schlagzeug hört auf zu spielen und die Gitarren stellen dieses neue Riff vor. Und das ist für mich dann so genau dieser Tesafilm-Effekt, als wäre dieser Part dann dahin geklebt worden. Nicht falsch verstehen, das Ganze passt tonal aufeinander, das ist überhaupt nicht das Problem, aber es wirkt in dem Moment im Song halt wirklich so, hä, wer hat denn das jetzt da hingeklebt? Ich weiß, das ist jetzt wenig musikwissenschaftlich fundiert, es ist halt so meine Wahrnehmung, mich stört sowas ab und zu mal und ich fand eben bei den Suicidal Angels und bei Profane Prayer, gerade bei den längeren Songs auf diesem Album, gab es diesen Effekt zumindest für meine Hörgewohnheiten ein bisschen zu oft. Jetzt sind nicht alle Songs lang, es gibt auch kürzere Nummern, die dann eher, nein, Anführungsstrichen, stumpf sind und schön nach vorne gehen. Und insofern wäre es jetzt fies, wenn ich sagen würde, das Album ist grottenschlecht. Das stimmt auf keinen Fall. Es ist ein sehr solides Thrash-Album, aber naja, Was die Single versprochen hat, hat das Album für mich jetzt nicht auf die volle Spielzeit gehalten und die Suicidal Angels und ich werden jetzt bestimmt auch nicht Freunde auf Lebenszeit. Trotzdem, When the Lions Die ist eine super Nummer, die ich jedem empfehlen kann, der Thrash Metal mag. Darum kommt dieser Song auch in die Podcast-Playlist. Und dann, tja, eben sind wir im gleichen Land geblieben, haben aber das musikalische Genre gewechselt. Jetzt bleiben wir im musikalischen Genre gleich, wechseln aber mal das Land, denn wir kommen nach Deutschland, bleiben aber im Thrash Metal. Es geht um die Band Surgical Strike. Die haben ihr Album 24/7 Hate veröffentlicht. Surgical Strike, ja, wenn ich das jetzt so richtig nachgelesen habe, gab es die auch schon von 1993 bis 96. Dann ist sehr lange offenbar nichts passiert und 2014 hat man sich dann wieder zusammengefunden und hat seitdem eine EP veröffentlicht, nämlich 2016, die hört auf den Titel 5-12. 2020 hat man dann das erste richtige Album veröffentlicht, Part of a Sick World. Und jetzt eben am 1. März 2024 das zweite Album 24/7 Hate. Es enthält 11 Songs bei einer Spielzeit von 44 Minuten und 25 Sekunden und ist erschienen bei Metalville. Zwei Leute sind, so wie ich es jetzt rausrecherchiert habe, von Anfang an schon immer dabei gewesen. Das ist Marcello an der Gitarre und Jens am Gesang. Wie eingangs schon gesagt, stilistisch ist das Ganze Thrash Metal oder wenn man bei dem Metal Archives guckt, steht da jetzt auch Thrash Metal / Power Metal. Ich hätte aber gesagt, es ist Thrash Metal. Schnell gespielt, sehr rifforientiert, trotz allem aber mit sehr vielen melodischen Solo-Einlagen und auch ja, mit der ein oder anderen technischen Finesse dabei. Das hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Die Platte hat viel Spaß gemacht, vor allem weil man bei den Songstrukturen auch mal so ein bisschen aus diesem üblichen Strophe, Refrain, Solo, Refrain ausbricht und mal andere Wege geht. Auch mal hier unter einer Akustikgitarre bemüht. Also das hat mir im direkten Vergleich zu den Suicidal Angels eine ganze Ecke besser gefallen. Auch hier, ähnlich wie bei Firewind, habe ich ein Review für Bleeding for Metal geschrieben. Verlinke ich euch, da könnt ihr es dann auch etwas länger nachlesen. Eine Songempfehlung hatte ich, naja, doch schon so meine Probleme, weil ich sehr viele Songs dieses Albums wirklich geil fand. Entschlossen habe ich mich letzten Endes für den Opener, damit auch mal wieder André seiner Behauptung gerecht werden kann. Ich würde ständig Opener oder Titeltracks empfehlen. Hier ist es dann direkt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Es ist der eigentliche Opener und auch der Titeltrack. 24/7, eine schnelle Thrash-Metal-Nummer, die sich gerade im Refrain sehr schön steigert, denn da heißt es 24/7 Hate. Ich kann nicht singen, daher hört es euch an in der Podcast-Playlist. Ich fand es sehr gut und auch die ganze Platte hat mir richtig gut gefallen, wenn man eben melodischen Thrash-Metal mit so der ein oder anderen technischen Finesse mag. Das waren 4 Alben vom 1. März. Wir kommen zum nächsten Freitag, das war dann der 8. März. Und dort ist das Debütalbum einer Band erschienen. Die Band selbst kommt aus Italien und musikalisch sind wir jetzt im Bereich Female-Fronted Power Metal unterwegs oder auch Symphonic Power Metal. Die Band hört auf den Namen Alterium und das Album heißt Of War and Flames. Erschienen ist es bei AFM Records, 10 Songs sind drauf, 42 Minuten und 10 Sekunden. Und auch wenn das Ganze jetzt das erste Album dieser Band ist, sind dort durchaus ein paar bekannte Namen dabei. Am Gesang treffen wir auf Nicoletta Rossellini, die unter anderem auch bei Walk in Darkness singt oder auch mal bei Kalidia, denke ich, spricht man es aus, gesungen hat. Also wer die Band kennt, weiß auf jeden Fall, was ich meine. Und ihr zur Seite stehen auch bekannte andere Leute, unter anderem Mitglieder der Band Scream Machine oder auch Draconicon. Über Draconicon habe ich Ende letzten Jahres auch schon mal geredet. Die hatten da nämlich auch ein neues Album am Start. Symphonischer Power Metal ist das hier also. Mich erinnert es in den besten Momenten so ein bisschen an Nightwish. Jetzt nicht so an die ganz aktuellen, sehr orchestralen Nightwish-Sachen, aber so, naja, ich würde mal sagen, so die Wishmaster-Ecke bis hin zu Dark Passion Play, da kann man durchaus Referenzen sehen. Tja, was gibt es sonst über dieses Album zu sagen? 10 Songs sind drauf, einer davon, der letzte, ist eine Coverversion und zwar hört dieser Song auf den Titel Bismarck. Und falls ihr jetzt nicht wisst, von wem dieser Song im Original ist, im Text kommen dann so Zeilen vor wie War Machine und Kriegsmarine. Klar, das ist von Sabaton, ein Song, der aber nicht auf einem Album von Sabaton veröffentlicht worden ist. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Angelegenheit, sich diese Sabaton-Coverversion mal anzuhören, weil Joachim Broden hat ja doch eine sehr eigene und raue Art zu singen. Und hier mit hohem weiblichen Gesang ist das schon eine sehr interessante Angelegenheit. Also, wenn ihr Sabaton generell mögt, hört euch mal diese Coverversion an, das macht richtig Spaß. Aber wäre natürlich blöd, wenn man bei einer neuen Band jetzt ein Cover heranzieht als Empfehlung. Darum habe ich etwas anderes parat. Und zwar für die Podcast-Playlist nehmen wir Crossroads Inn. Es ist ein eher folkig anmutender Song, der mich so ein bisschen an die Nummer Over the Hills and Far Away erinnert hat. Hier aber ganz klar in der Version von Nightwish. Und ja, ich weiß, im Original ist dieser Song nicht von Nightwish. Von einer Band, die also ganz neu ist, kommen wir zu einer Band, ja, die ist älter als ich, auch wenn manche das jetzt vielleicht nicht glauben können. Ich glaube, die meisten wissen, um wen es jetzt nur gehen kann. Judas Priest, klar, die haben Invincible Shield veröffentlicht. Bei Judas Priest muss man, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren. Das ist Heavy Metal und die kommen aus England. Das Album gibt es in mehreren Fassungen. Ich hatte jetzt die Deluxe-Fassung vorliegen. Da sind dann 14 Tracks drauf und 63 Minuten Spielzeit bekommt man geboten. Ich habe jetzt mal nachgezählt. Nach meiner Zählung ist es das 20. Album von Judas Priest und das 20. Album in 50 Jahren. Tatsache, Leute, das Debütalbum von Judas Priest, das auf den Titel Rock'n'Roller hört, ist 1974 erschienen. Um jetzt mal wieder Spark und Hyperdrive glücklich zu machen, meine Güte. Mir wird vorgeworfen, das wäre meine Catchphrase, so wie Spark immer brutale Klassiker hat. Aber ist doch cool. Judas Priest. Was soll man über Judas Priest groß sagen? Fangen wir erstmal mit ein paar lustigen so, ja, Randnotizen an. Wusstet ihr eigentlich, dass das einzige Mitglied, das wirklich schon immer dabei war, wenn man das jetzt so betrachtet, weder Sänger Robbie noch Gitarrist Glenn Tipton ist, sondern Bassist Ian Hill? Der ist wirklich seit 1970 Mitglied bei dieser Band. Schon eine krasse Angelegenheit, oder? Seit 1970, hier kommt's wieder, meine Güte. Das Album selbst hat mir relativ gut gefallen. Es ist eine solide Angelegenheit. Ich finde aber nicht, dass es jetzt so ein ganz großer Klassiker ist. Über weite Strecken hatte ich auch den Eindruck, dass das so ein bisschen wie ein Best-of wirkt. Also, dass man sich mal hingesetzt hat, überlegt hat, was sind denn so unsere Trademarks und dann so einen bunten Strauß zusammengeschnürt hat. Das klingt jetzt vielleicht fies, aber das Album ist deswegen nicht schlecht. Es macht Spaß, sich das anzuhören. Ich finde es überhaupt bewundernswert, dass man überhaupt noch was aufnimmt, weil ich muss an dieser Stelle schon sagen, der Live-Auftritt in Wacken 2022, da war ich schon ein bisschen erschrocken über die Verfassung, in der der gute Robbie war. Denn ja, bei den letzten Songs stand er eigentlich nur noch am Bühnenrand und hat sich festgehalten und war schwer damit beschäftigt, seine Texte überhaupt zu singen. Aber gut, der Mann ist alt und er hat allein Respekt dafür verdient, dass er das immer noch macht. Kein Album des Monats, dafür ist es jetzt zu weit vorne in dieser Folge, aber eine Songempfehlung habe ich ganz klar, das ist Crown of Horns. Und wenn Leute jetzt rumnölen und sagen, oh, aber das ist doch gar kein echter Metal, das ist doch eher so radiofreundlicher Hardrock, ja, aber ist doch scheißegal, es ist eine super Nummer, wie ich finde, sie hat einen mega Anfang, sie hat einen gigantischen Refrain und Leute, wenn ihr das nicht mögt, okay, dann ist es mir auch egal. Es ist für mich das Highlight dieser Platte. Darum kommt Crown of Horns in die Podcast-Playlist vom neuen Judas Priest-Album. Die nächste Band, um die es geht, die kommt aus Tunesien. Und bei denen bin ich mir nie so ganz sicher, wie man den Bandnamen eigentlich jetzt richtig ausspricht. Es ist M-Y-R-A-T-H. Myras? Myraf? Naja. Die Band kommt, wie gesagt, aus Tunesien und sie hat ein neues Album veröffentlicht, das auf den Titel Karma hört. Es ist ihr 6. Album, 11 Tracks sind drauf und es ist 47 Minuten und 41 Sekunden lang. Das Label, bei dem es erschienen ist, ist Ear Music. Und hier ist wieder mal die spannende Frage, was ist das denn jetzt musikalisch? Tja, am einfachsten macht man es sich wahrscheinlich, wenn man sagt, das ist progressiver Power Metal. Ich habe aber auch mal die Bezeichnung Bollywood Metal in diesem Zusammenhang gehört, so in Anlehnung halt an Rhapsody of Fire. die ja von sich mal behauptet haben, sie würden Symphonic Hollywood Metal machen. Und wenn das eben Hollywood Metal ist, ist das hier Bollywood Metal. Also ja, es ist Metal mit orientalischen Einflüssen oder manche Leute nennen sowas dann auch gerne mal Orient Metal. Es ist schwer in Worte zu fassen. Man muss sich das ganz einfach mal anhören. Es ist progressive Musik, also viel auch rhythmusorientiert. Und letzten Endes sind es dann diese orientalischen Einschübe, die der Band ihren so ganz eigenen Stempel aufdrücken. Ansonsten treten sie auch den Beweis an, dass man keine 11-minütigen Songs schreiben muss, um progressive Musik zu fabrizieren. Denn die Herrschaften schaffen das auch wunderbar in gerade mal 3,5 bis 5 Minuten. Ist, auch wenn es jetzt musikalisch nicht unbedingt zu vergleichen ist, so ähnlich wie bei Psychotic Walls auf ihrem Album The Bleeding. Da sind auch eigentlich nur sehr kurze Songs drauf und trotzdem ist das stellenweise progressiver als so mancher 11-Minuten-Song. Geile Sache. Witzigerweise wäre dann ein Longtrack das Einzige, was mir bei diesem Album so zur absoluten Glückseligkeit fehlt. Bekloppt aber wahr. Auch hier gilt wieder, wenn ihr ein Review lesen wollt, habe ich eins für Bleeding for Metal geschrieben, ist in den Shownotes dann auch entsprechend verlinkt. Da habe ich dann noch ein bisschen mehr Background zu der Band abgegeben. Die Songempfehlung ist mir hier auch relativ schwer gefallen, weil jeder Song so seinen eigenen kleinen Klangkosmos letzten Endes hat. Aber irgendwie musste ich mich ja entscheiden und darum habe ich euch Let It Go in die Podcast-Playlist gepackt. Klasse Nummer, geht super nach vorne, macht richtig Spaß. Jetzt kommen wir zu einer Band, die es schon sehr lange gibt und die den Begriff des Power Metals, zumindest dem Power Metal europäischer Prägung, sicherlich sehr mitgeformt hat. Die Rede ist von Sonata Arctica. Die Jungs aus Finnland, Jungs ist gut, die Männer aus Finnland haben ein neues Album veröffentlicht, das auf den Titel Clear Cold Beyond hört. 10 Songs sind drauf, bei einer Spielzeit von knapp 51 Minuten und es ist erschienen bei Atomic Fire Records. Wobei, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, Atomic Fire Records ja mittlerweile in Raining Phoenix Music mit aufgegangen ist. Sonata Arctica, ja, die sind schon lange dabei, die Herrschaften aus Finnland. Jetzt kommt es wieder mal drauf an, wie man das Ganze zählt. Es könnte jetzt sein, dass Clear Cold Beyond als das 14. Album der Band angesehen wird. Dafür müsste man die Neuaufnahme von Ecliptica, die zum 15-jährigen Jubiläum gemacht worden ist, als Album zählen und auch die beiden Acoustic Adventures als reguläre Alben. Klammert man das aus, kommt man hierbei zum 11. Album. Sonata Arctica ist eine Band, die ich früher sehr gerne gehört habe, die mich dann aber irgendwann so ein bisschen verschreckt haben mit Alben wie Unia zum Beispiel und dadurch habe ich sie irgendwann auch aus den Augen verloren. Im Vorfeld zum Album hieß es, dass Sonata Arctica hier zu ihren Power-Metal-Wurzeln zurückkehren möchten und da war ich natürlich brennend interessiert und hatte mir das Album auch direkt vorbestellt und genau das, was versprochen worden ist, tun Sonata Arctica hier auch. Sie kehren zurück zu ihren Power-Metal-Wurzeln. Wenn ich ehrlich bin, können sie aber trotzdem nicht, zumindest in meinen Ohren, an ihre ersten 4 Alben da so ganz anschließen. Die Platte ist nicht schlecht, sie macht trotzdem verdammt viel Spaß, aber ja, der letzte Funke ist bei mir dann doch nicht so ganz übergesprungen. Sonata Arctica sind, wie ich schon erwähnt habe, relativ lange dabei und es gibt nur 2 Leute, die bei dieser Band schon immer dabei waren oder zumindest schon immer, seitdem sie Platten veröffentlichen. Das sind klar Sänger Toni mit dem für uns Deutsche sehr witzigen Nachnamen Kakko und Schlagzeuger Tommy. Zu Schlagzeuger Tommy habe ich hier noch einen witzigen Funfact mal. Als das Debütalbum Ecliptica veröffentlicht worden ist, war der gute Tommy 17 Jahre alt. Am 4.9.1999 ist dieses Album veröffentlicht worden und am 5.9. hat Tommy Geburtstag. Und da er Jahrgang 81 ist, ist er dort erst volljährig geworden. Ist eine verrückte Sache, oder? Bei Children of Bodom war das, meine ich, auch so ähnlich. Ich glaube, auf der ersten Tour fehlten 2 Leute, weil die da gerade noch ihr Abitur machen mussten. Also ich wüsste nicht, dass ich mit 18 in der Lage gewesen wäre, ein Debütalbum einzuspielen. Aber ist ja auch egal. Finnland, Schweden, in den Ecken ist ja alles irgendwie ein bisschen anders, wenn es um Musik geht. Eine Songempfehlung habe ich auch für euch. Ich mag bei Sonata Arctica halt immer die etwas düster angehauchten Songs, wobei jetzt so mancher wahrscheinlich lachen wird und sagen wird, Markus, das ist doch keine düstere Musik. Ja, Dark Empaths packe ich euch in die Podcast-Playlist, ist mein persönliches Highlight. Und ich finde schon, dass das eine düstere, morbide Stimmung verbreitet. Und davon gab es in der Vergangenheit von Sonata Arctica auch schon öfter Songs. Halbzeit. 15.03. ist der nächste Freitag und da habe ich dann wirklich nur ein Album gekauft. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade auf einer Fortbildung für den Betriebsrat und zwar in Traben-Trarbach an der Mosel. Es war der Freitag, es war der Abreisetag, ich war viel zu früh wach und bin darum in den Fitnessraum gegangen und habe erstmal die damals neue Folge vom PowerPod gehört, nämlich den Konzertbericht von Firewind und Masterplan. Und im direkten Anschluss habe ich dann in das neue Dragon Force Album reingehört, Warp Speed Warriors. Denn genau darum geht es jetzt. Das ist das Album, was ich mir am 15.03. gekauft habe. Es ist das 9. Album von Dragon Force. 10 Songs sind drauf, 49 Minuten und 7 Sekunden Spielzeit hat es. Dazu gehört aber auch dann eine Coverversion und ein kurzes Zwischenspiel. Erschienen ist das Ganze bei Napalm Records und ja, Dragon Force, was machen die? Nach eigener Angabe Extreme Power Metal. Damit wurde das sogar früher auch mal beworben. An dieser Stelle möchte ich mal eine kurze Geschichte erzählen, woher ich Dragon Force überhaupt kenne. Ich würde mal denken, die meisten Leute kennen die Band durch ihren Song Through the Fire and Flames, der ja damals im Zuge von Guitar Hero ziemlich gehypt worden ist. Ich selber habe aber weder mit Guitar Hero noch mit irgendwelchen Hypes irgendwas so richtig am Hut gehabt. Die Geschichte ist echt witzig. Damals, ist ja schon lange her, bald 20 Jahre muss das ja sein, gab es beim Rockart-Magazin noch, nein, keine CD-Beilage, eine DVD-Beilage. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, oder? Dass es bei einem Musikprint-Magazin eine DVD-Beilage gab. Naja, gab es damals, das hieß Rock Guerilla TV und da waren dann Videoclips bei, wo eben Bands interviewt wurden und es wurden noch nicht mal Dragon Force interviewt. Es begab sich wie folgt, Metal Inquisitor wurden interviewt und die machen kein Extreme Power Metal, die machen ja traditionellen Heavy Metal oder machten. Die Band hat sich mittlerweile leider aufgelöst. Aber es gab ein Interview mit Metal Inquisitor in deren Proberaum, wenn ich mich nicht völlig irre. Und wie es dazu kam, weiß ich überhaupt nicht so genau, aber Gitarrist Blumi, bürgerlich Jochen Blumenthal, erzählte irgendwie, dass er Dragon Force total kacke findet und gar nicht versteht, was die Leute daran gut finden. Und irgendwie meinte er sowas wie, ja, so Halloween-mäßig und dann mit so einer dünnen Produktion. Und Halloween war für mich so das Buzzword, dass ich dachte, ah, eine Band, die so ähnlich wie Halloween ist, das musst du dir mal anhören. Und so bin ich irgendwann bei Müller in Essen, ja, da gab es noch eine Müller-Filiale in Essen, über die CD gestolpert. Das war Inhuman Rampage und klar, auch da ist der erste Song Through the Fire and Flames. Somit war auch das der erste Song von Dragon Force, den ich jemals gehört habe. So ganz oldschool-mäßig dann am Lauschpult, so haben wir das immer genannt. Also das war die Ecke, wo man mit einer CD hingehen konnte und ein Mitarbeiter gesagt hat, hier, ich möchte da mal reinhören. Dann wurde die in einen CD-Player gepackt und man konnte mit Kopfhörern reinhören. Ich möchte nicht wissen, wie aus heutiger Sicht Leute mit Corona und Co. über sowas denken würden. So, ah, Kopfhörer, die irgendwo rumhängen. Ekelhaft. Aber damals war das halt so. Ja, so habe ich damals Dragon Force kennengelernt. Aber auch schon damals habe ich gemerkt, auf Albumlänge kann das sehr schnell anstrengend werden. Also gerade Inhuman Rampage ist, glaube ich, ein Album, was ich selten am Stück mal durchgehört habe. Und vor diesem Hintergrund habe ich Dragon Force dann auch nicht immer ganz aktiv verfolgt. Aber ja, im Zuge jetzt dieses Podcasts habe ich gesagt, hey, Dragon Force sind eine große Band, das kannst du dir nicht entgehen lassen. Dementsprechend habe ich reingehört und ich weiß auch, dass Dragon Force mittlerweile ja durchaus abwechslungsreicher zu Werke gehen und auch nicht mehr nur denken, hey, wir müssen jetzt mit 144 Sachen die Stunde die 1,21 Gigawatt erzeugen, um durch die Zeit zu reisen. Insider wissen, was ich meine. Man nimmt ja durchaus jetzt auch mal das Tempo raus und hat auch mal die ein oder anderen regelrecht balladesken Tracks am Start. Insofern hat mich das Album durchaus positiv überrascht, weil gerade am Anfang wechselt sich das noch immer relativ schön ab. Hinten raus, gut, finde ich dann wieder, dass es doch etwas eintönig und anstrengend wird. Aber ich würde mal sagen, wer Dragon Force mag, kommt hier vollends auf seine Kosten. Meine Songempfehlung ist eine der Singles, die es vorab gab, Power of the Triforce. Könnte nach meinem Ermessen auch sehr gut eine Gloryhammer-Nummer sein. Der 15.3. ist hinter uns. Wir sind also schon langsam auf der Zielgeraden und kommen am 22.3. an. Dort ist ein Album erschienen von einer Band namens Ghost Kid. Das Album hört auf den Titel Hollywood Suicide. 11 Tracks sind drauf, 36 Minuten und 47 Sekunden ist es lang und erschienen ist das gute Stück bei Sanctuary Media. Es ist das zweite Album der Band. Und die Frage ist natürlich musikalisch, was ist das? Ja, da gibt es viele Umschreibungen für, wenn man so guckt. Da ist die Rede von Metalcore oder Post-Hardcore. Und ich weiß, für viele Leute ist allein dieser Teilbegriff Core ja schon ein Grund zu sagen, oh, geh bloß weg damit, das möchte ich mir überhaupt nicht anhören. Core ist Kacke, Core hat Metal gekillt oder so. Denke ich mir so, nee, Metal gibt es immer noch. Tja, ich persönlich sehe das jetzt nicht so. Für mich ist immer wichtig, kann mich ein Song überzeugen? Und Ghost Kid haben mich schon damals mit ihrem ersten Album sehr gut überzeugt. Widmen wir uns mal der Frage, Ghost Kid, muss man die irgendwoher denn jetzt kennen? Naja, also die Band gibt es erstmal seit 2020, also noch gar nicht so lange. Zweites Album ist jetzt eben am Start. Und das wohl bekannteste Mitglied dürfte Sebastian Biesler sein oder wie man ihn vielleicht auch kennt, Sushi. Sushi, ja. Der war lange Zeit Sänger bei der Band Eskimo Callboy oder wie sie mittlerweile heißen, Electric Callboy. Hollywood Suicide könnte man jetzt vielleicht auch als New Metal bezeichnen. Also es wird mitunter auch mal sehr krachig und vom Gesang wird auch gerne mal gebrüllt. Aber natürlich gibt es genauso die emotionalen Passagen. Ich muss gestehen, nicht jeder der 11 Songs hat mich so vollends überzeugt. Bei ein paar Nummern habe ich nicht so ganz verstanden, worauf die Band letzten Endes hinaus wollte. Aber es gibt eine ganze Menge richtig coole Songs. Die haben mir auch dann richtig gut gefallen. In die Podcast-Playlist packe ich euch den Song Heavy Rain. Falls ihr die Band nicht kennt, hört euch das mal an und entscheidet dann selbst, ob das was für euch ist oder ob ihr auch zur Fraktion gehört, die sagen, oh, Core, nee, geh mir weg damit. Am 22.3. ereigneten sich außerdem große Taten, denn Titan Fox ist losgezogen, um die Botschaft des Metal in die Welt zu bringen. Ihr wisst, was ich meine. Hammer King haben ein neues Album veröffentlicht. Es hört auf den Titel König und Kaiser. Und bei Hammer King muss man nicht drüber diskutieren, das ist Power Metal, völlig ohne Frage. Die Band gibt es seit 2015 und König und Kaiser ist ihr mittlerweile 6. Album. Wieder einmal gilt, wenn man die Special Edition betrachtet, sind ein paar mehr Songs drauf, nämlich 13. Und dann kommt man auf eine Spielzeit von 61 Minuten und 23 Sekunden, aber 3 dieser Songs sind nur Bonustracks. Also letzten Endes, die offizielle Variante enthält 10 Songs. Wenn ihr mal Lust auf ein etwas anderes Review habt, empfehle ich euch an dieser Stelle auch wieder mein Review für Bleeding for Metal. Ich habe mich ein wenig kreativ betätigt, um dieses Review zu schreiben. Ich verlinke es euch entsprechend in den Shownotes und würde mich freuen, wenn der ein oder andere mal sagt, was ihr davon haltet. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber meine Anmoderation ging schon in eine sehr ähnliche Richtung. Hammer King, ja, das ist Musik, die soll Spaß machen, das tut sie auch. Das Album hat mir in Summe soweit auch relativ gut gefallen. 2 Wermutstropfen gibt es aber auf jeden Fall. Erstens, der direkte Vorgänger Kingdemonium hat mir besser gefallen. König und Kaiser ist kein schlechtes Album, aber ich finde, im 2. Drittel geht da so ein bisschen die Luft aus. Zum Glück wird es am Ende nochmal richtig geil, aber so, ja, im 2. Drittel hat man so ein bisschen einen leichten Hänger, wie ich finde. Der 2. Punkt, der mich stört, es gibt keinen adäquaten Nachfolger für meinen persönlichen Hammer King Superhit. Der ist vom 4. Album der Band, das hieß damals nur schlicht Hammer King, so heißt es auch immer noch, und der Song ist der Opener Awaken the Thunder. Mit dem Song König und Kaiser ist man verdammt nah dran, einen ähnlich geilen Track abgeliefert zu haben, aber Awaken the Thunder bleibt für mich immer noch ungeschlagen, der beste Song von Hammer King und auch auf Spotify ist es der am häufigsten abgespielte Track. Als Songempfehlung habe ich dann aber nicht König und Kaiser für euch, dazu später mehr, sondern Kings of Arabia. Ein Song, ja, beim Titel wenig verwunderlich, der dann ein bisschen mit orientalischen Einflüssen um die Ecke kommt, richtig schön nach vorne geht, mega Refrain hat, so mag ich Hammer King. Möge der Hammer noch lange kreisen und ein paar Ungläubige zermalmen. Wir kommen zu der einzigen Band, die gemerkt hat, dass der 29.3. ja ein Feiertag ist und dass man darum da ja eigentlich gar kein Album veröffentlichen kann. Naja, wobei, was ich gerade gesagt habe, ist vielleicht Quatsch. Es ist vielleicht nicht die einzige Band, die das gemerkt hat, aber die einzige, von denen ich mir etwas gekauft habe. Es ist die Band Fatal Fire. Die haben ihr Debütalbum veröffentlicht, das auf den Titel Arson hört. Und ja, es ist dann eben am 28.3. erschienen, einem Donnerstag. Was macht diese Band? Ja, die machen Female-Fronted Power Metal und Obacht, Leute, kein Symphonic Metal. Also es ist wirklich klassischer, sehr rifforientierter Power Metal, wo dann halt eine Frau singt. Das, vielleicht gibt es Leute, die sagen, nein, sowas will ich nicht hören. Dann kann ich wieder nur sagen, seid mal nicht so engstirnig. Das ist eine richtig coole, oldschoolige Platte, die richtig viel Spaß gemacht hat. Also mir auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es das erste Album dieser Band ist und dass diese Band gerade mal erst 2020 gegründet worden ist. Also innerhalb von 4 Jahren dann schon ein Debütalbum am Start zu haben, finde ich, ist durchaus eine solide Leistung. 8 Songs sind drauf und das Album bringt es auf eine Spielzeit von 38 Minuten und 47 Sekunden. Erschienen ist das Ganze bei MDD oder MDD Records, bin ich mir nicht so ganz sicher. Wie auch Hammer King kommen Fatal Fire aus Deutschland. Und wie schon gesagt, es ist Power Metal, traditioneller Power Metal und auch textlich werden dann genau die Klischees bedient, die man im Metal so letzten Endes erwartet. Da geht es dann irgendwann auch mal um Hexenverbrennung, es geht um Aufstände, um die See der Verdammnis und auch mal darum, dem König den Garaus zu machen. Genauso heißt ein Song Kingslayer und das ist auch meine klare Empfehlung von diesem Album. Kingslayer kommt in die Podcast-Playlist, hört's euch mal an. Und wenn es euch gefällt, gebt gerne auch dem ganzen Album eine Chance. Mir hat es gut gefallen. Eine Sache, die ich ein bisschen seltsam fand, ist das folgende. Auf dem Album gibt es einen Song, der auf den Titel Ashes Remain hört. Und von dem gibt es auch eine Akustikfassung, die es aber dann nur auf den Streamingdiensten gibt. Also ich hätte immer gedacht, irgendwelche Bonussachen packt man dann eher auf die Platte, so als echten Bonus und lässt es dann im Streaming vielleicht weg. Aber gut, das war so nach dem Motto, hey, das ist gratis für alle. Da kann ja jeder schon mal reinhören. So habe ich es zumindest verstanden. Kann man so sehen. Ich persönlich fand es ein bisschen eigenartig. Aber muss ja letzten Endes jeder selbst entscheiden. Das macht die Platte jetzt nicht besser oder schlechter. Dann gibt es noch ein paar Bands, die eben nicht gemerkt haben, dass der 29.3. Karfreitag war und darum Alben da ja eigentlich gar nicht veröffentlicht werden können. Sei es drum, offizielles Veröffentlichungsdatum für die nächsten 3 Alben war jedenfalls der 29.3. Und die erste Band vom 29.3., die ich mir gegönnt habe, ist Ivory Tower. Und die haben ein Album veröffentlicht, das Heavy Rain heißt. Ist witzig, oder? Eben hatten wir als Songempfehlung Heavy Rain. Und jetzt heißt ein Album Heavy Rain. Hat aber nichts miteinander zu tun. Ivory Tower, die gibt es schon relativ lange. Die haben 1998 ihr Debütalbum veröffentlicht, also vor 26 Jahren mittlerweile. Und zum damaligen Zeitpunkt haben sie Progressive Power Metal gemacht. Heavy Rain ist jetzt das 6. Album dieser Band. Die Band kommt aus Deutschland, der Großteil der Band sogar aus Kiel. Nicht alle, dazu erfahrt ihr später mal etwas mehr. Und ja, 6. Album und mittlerweile, hätte ich gesagt, ist das nicht mehr Progressive Power Metal, sondern wirklich eher Power Metal. Immer noch, klar, mit Keyboards dabei, aber ja, es ist nicht mehr so vertrackt und verkopft, wie das Debütalbum der Band damals war. Auf Heavy Rain sind 10 Songs enthalten und das Album bringt es auf eine Spielzeit von 58 Minuten und 15 Sekunden. Also ja, die Songs sind trotz allem immer noch lang, aber keine Progressive-Epen. Was gibt es sonst zu berichten? Die Band hat einen neuen Sänger am Start für dieses Album. Francis Soto heißt der Gute und er ist sicherlich auch ein Anteil daran, dass das Ganze wesentlich dreckiger vielleicht letzten Endes klingt, denn seine Stimme ist, glaube ich, nicht das, was so der Standardhörer bei Progressive Metal erwarten würde. Ich möchte jetzt nicht zu viel drum herum reden, denn Ich kann euch an dieser Stelle schon verraten, am 7.5. wird es im Podcast ein Interview mit Gitarrist Sven geben, der uns dann auch so ein paar Fragen zu, ist das jetzt Progressive oder ist das Power Metal, beantwortet. Also, Spoiler an dieser Stelle beendet, 7.5. gibt es ein Interview mit Ivory Tower. Aber vorab gibt es hier natürlich noch eine Songempfehlung für die Podcast-Playlist. Das ist der Song The Destination. Eine coole Nummer, geht chill nach vorne, vom Riffing aber auch richtig heavy und ja, hat mich so ein bisschen vom Grundgefühl des Riffings an Symphony X erinnert. Jetzt haben wir eine Band, die es schon relativ lange gibt, was mich persönlich sehr erstaunt hat, muss ich sagen. Die Band hört auf den Namen The Quill und ihr neuestes Album ist Wheel of Illusion. Ja, und wenn man die Band sich anhört, da machen die so Stoner oder Heavy Metal. So vielleicht vergleichbar am ehesten mit Spiritual Beggars. Und ich hätte gedacht, dass das eine noch relativ junge Band ist, die jetzt so im Zuge dieser Retro-Welle aufgekommen ist. So wie, keine Ahnung, The Vintage Caravan oder sowas in der Art. Aber nee, die Band gibt es wirklich schon relativ lange. Die kommen aus Schweden und haben im Jahre 1986 sich gegründet, da noch unter einem anderen Namen. Da hießen sie nur Quill, also nur Q-U-I-L. Seit 92 dann eben The Quill. Und sie haben in dieser Zeit 11 Alben veröffentlicht. Wenn man eben dieses Debütalbum mitzählt, das noch unter dem anderen Namen damals veröffentlicht ist. Ja, Heavy oder Stoner Rock, halt klar, die erste Assoziation, die einem bei sowas immer in den Sinn kommt, ist Black Sabbath. Ist vielleicht auch nicht die schlechteste Referenz. Sehr abwechslungsreich. Es gibt Songs, die dann eher getragen und so ein bisschen bekifft wirken, aber auch sehr straighte Rocknummern. Und das ist ja eine sehr bunte Mischung, die viel Spaß macht. 9 Songs, 44 Minuten und 48 Sekunden lang. Und erschienen ist das gute Stück bei Metalville. The Quill, Wheel of Illusion aus Schweden. Und Songempfehlung ist eine der kürzeren und rockigeren Nummern, Elephant Head. Hört mal rein. Und wenn es euch gefällt, ganzes Album ausprobieren. Da gibt's noch sehr viel zu entdecken. Leute, wenn ihr vorhin bei Judas Priest schon gedacht habt, meine Güte, 20. Album in 50 Jahren, dann können wir das jetzt noch überbieten. Zumindest was die Menge an Alben angeht. Es geht um unsere deutschen Helden von Rage. Die haben am 29.03. After Lifelines veröffentlicht. 21 Songs sind da drauf. Und das gute Stück bringt es auf 86 Minuten. Also es ist eine echte Doppel-CD. Was meine ich jetzt mit echte Doppel-CD? Naja, es gibt manchmal Alben, die als Doppel-CD veröffentlicht werden. Und wenn man die Spielzeiten beider CDs zusammenrechnet, kommt man auf unter 80 Minuten. Und das würde eigentlich auf eine einzige CD passen. Aber hier, After Lifelines ist eine echte Doppel-CD. Rage, ja klar, die kommen aus Deutschland, genau aus Herne. Das wievielte Album das jetzt ist, das ist eine sehr witzige Frage und damit hat sich auch Niklas beim PowerPod sehr ausführlich auseinandergesetzt. Ich versuche das jetzt auch nochmal hier so herzuleiten. Also, wenn man wirklich davon ausgeht, man zählt nur die Sachen, die unter dem Banner Rage erschienen sind, dann ist es das 25. Album der Band. Wenn man das jetzt aber so wertet, dann wäre 13 das 12. Album und 21 das 20. Album der Band. Wie geht diese Zählung jetzt auf? Wenn man jetzt das Debütalbum von Avenger hinzuzählt, Prayers of Steel, dann ist After Lifelines das 26. Album von Rage und dann gehen auch 13, 13 und 21, 21 auf. Aber auch hier, wieder Nerd Talk, da muss man auch in Kauf nehmen, dass man dann Lingua Mortis von 1996 wirklich als volles Album rechnet, denn angekündigt war das damals, meine ich zumindest, eigentlich eher als EP. Das war ja die erste Sache, wo Rage mit einem echten Orchester gearbeitet haben. Und wie Peavy mal in einem Interview so schön gesagt hat, ja, wir haben damit eigentlich dann so angefangen in den 90ern und 6 Jahre später haben Metallica dann das große Lob dafür eingefahren. Ja, Rage. Was soll man über Rage groß noch sagen? Es ist sicherlich sehr ambitioniert, ein Doppelalbum zu veröffentlichen. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo ja stellenweise Songs von 4 Minuten schon zu lang sind für den Otto-Normalhörer. Rage haben das eigentlich, wie ich finde, von der Idee zumindest clever gemacht. Denn die erste CD hört auf den Titel Afterlife Und da sind dann die eher direkten und thrashigen, Power-Metal-artigen Songs drauf, die gut nach vorne gehen. Und die zweite CD hört dann auf den Titel Lifelines. Da sind dann die symphonischen Sachen bei, wo man mit orchestralen Elementen arbeitet. Also nicht mit einem echten Orchester, würde ich mal behaupten, aber halt mit Orchestrierung. Kann man jetzt gut finden. Von der Idee ist es auf jeden Fall clever. Ich persönlich finde, wenn man das so ein bisschen durchgemischt hätte, hätte man vielleicht einen besseren Spannungsbogen im Album gehabt. Und auch eine Sache hat auch Niklas im PowerPod darauf hingewiesen. 21 Songs, da muss man sich dem Umstand bewusst sein. Viele davon wird man nicht live spielen können. Also es wird eine ganze Reihe, ja, nennen wir es mal Karteileichen geben, die halt auf diesem Album drauf sind, die man aber sehr selten live hören wird. Schade drum, denn das Niveau ist wirklich hoch, wenn es auch nicht für mich gereicht hat für das Album des Monats. Dazu später auch nochmal etwas mehr. Aber jetzt erstmal die Songempfehlung meinerseits. Es ist einer der Songs von der Afterlife-CD, also da, wo die schnelleren, rifforientierteren Nummern drauf sind. Und das ist Toxic Waves. Und ich bin mir ziemlich sicher, allein der Text von diesem Song sorgt schon wieder dafür, dass der ein oder andere wieder nölen wird. Denn ja, worum geht es? Um Umweltverschmutzung des Meers natürlich. Wichtiges Thema. Und wenn Leute jetzt sagen, boah, aber sowas gehört doch nicht in die Musik. Doch, das gehört dahin, das gehörte da schon immer hin. Denn es war schon immer so, dass in Musik auf Missstände hingewiesen wurde. Amen. 15 Alben haben wir jetzt schon gehört und dementsprechend erwartet uns jetzt das Album des Monats, mein persönliches Album des Monats. Was kann das denn sein, wenn es nicht Bruce Dickinson ist und auch nicht Myras und auch nicht Firewind und auch nicht Surgical Strike, die mir alle wirklich verdammt gut gefallen haben und auch Rage und Ivory Tower, auch alles super. Aber trotzdem gab es ein Album, wo ich vom ersten Moment an das Gefühl hatte, das wird dein Album des Monats. Und sowas kommt bei mir eigentlich relativ selten vor. Die Situation war wie folgt. Nach der Arbeit bin ich nach Hause gekommen, habe mit meinem Sportprogramm angefangen und habe mir ganz bewusst diese Neuheit, also ist an dem Tag erschienen, auf die Kopfhörer gepackt, um es mir anzuhören. Und es ist kein Scheiß, Leute, ich hatte nonstop ein breites Grinsen im Gesicht, weil ich bei jedem Song dachte, spätestens wenn der Refrain anfing, ist geil, das ist ein geiler Song, das gefällt dir richtig gut. Und ehrlich Leute, ich habe in meinem Leben, weiß ich nicht, wie viele Songs und wie viele Alben gehört. Und wirklich der Effekt, dass du beim ersten Hören eines Songs direkt denkst, das ist geil, das gefällt mir, den habe ich in der jüngsten Vergangenheit verdammt selten gehabt. Es gibt viele Alben, die man beim ersten Hören nicht ganz so gut findet und die sich dann entwickeln. Aber dieses Album hat vom ersten Moment an bei mir richtig gezündet und das gilt wirklich für alle Songs, die drauf sind. 11 Stück sind es in Summe, einer davon ist aber nur in Anführungsstrichen ein Intro und 47 Minuten und 43 Sekunden dauert das Album. Es ist erschienen bei Massacre Records und es ist das dritte Album der Band. Mensch Markus, jetzt sag doch endlich, welche Band das ist. Ja, es ist Thornbridge. Die haben ihr Album Daydream Illusion veröffentlicht. Die Band existiert seit 2008 und die einzigen konstanten Mitglieder seit dieser Zeit sind Gitarrist Patrick und Sänger und Gitarrist Jörg. Seit dem letzten Jahr haben sie 2 neue Mitstreiter an Bord und einer davon dürfte einem Großteil der Hörer dieses Podcasts bekannt sein. Das ist nämlich Tommy Göttlich. Der ist Bassist bei Rebellion und war auch längere Zeit Bassist und auch Co-Texter bei Gravedigger. Unter anderem war er beim Tunes of War Album dabei und ist sicherlich ein großer Einfluss gewesen für das gesamte Konzept und die gesamte Aufbereitung, wie dieses historische Konzept von Tunes of War zustande gekommen ist. Aber genug von Tommy Göttlich. Es geht ja hier um Thornbridge und er ist hier ja nur in Anführungsstrichen Bassist. Thornbridge machen Power Metal. Das kann man, glaube ich, schwerlich wegdiskutieren. Sehr melodischen Power Metal, der sehr stark von Gitarrenmelodien getragen wird und der einfach, ich kann es nur für mich sagen, unwahrscheinlich gute Laune verbreitet. Es macht Spaß, sich das anzuhören. Wenn ich jetzt eine Referenzband nennen müsste, würde ich sagen, das erinnert mich so ein bisschen an Orden Ogan, so zur Zeit des Albums Veil. Und das ist absolut positiv und als Kompliment von mir gemeint. Wenn man jetzt böswillig wäre, könnte man sagen, ja, okay, ist wenig verwunderlich, dass das irgendwie nach Orden Ogern klingt, wenn Sebastian Levermann da die Produktion übernommen hat. Aber hey, nur weil jemand an den Knöpfchen dreht, muss man ja nicht Songs schreiben, die so klingen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das wie ein Plagiat klingen würde. Es ist super eigenständig letzten Endes. Es schwingt halt so ein Orden Ogern Vibe mit oder vielleicht auch ein Blind Guardian-mäßiger Vibe, so, ja, Imaginations from the Other Side bis maximal Twist in the Mist, so ein bisschen würde ich sagen. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wie gesagt, es kommt selten vor, dass ich ein Album anschmeiße und bei jedem Song denke, das ist geil und sich meine Meinung dann auch nicht ändert. Ich glaube, ihr kennt das alle. Man hat ja oftmals den Effekt, beim ersten Hören denkt man, das ist cool. Und wenn man das Album dann dreimal so durch hat, denkt man, ja, aber irgendwie war es nur beim ersten Mal cool. Ist hier überhaupt nicht so. Wie es sich für das Album des Monats gehört, empfehle ich euch zwei Songs an dieser Stelle. Einmal ist das I Am The Storm, der war auch eine Single und der hat einen super Mitsing-Part für die Live-Umgebung, kann ich nur sagen. Wenn ihr es hört, werdet ihr genau wissen, was ich meine. Und die zweite Songempfehlung ist Island of My Memories, ein Song mit einem eher ruhigen Anfang. Beides super Nummern, aber eigentlich hätte ich hier jeden Song hinpacken können. Ihr merkt schon, ich bin da echt ziemlich begeistert von. Vom ersten Moment an hat sich auch nicht geändert. So, damit wären wir dann ja eigentlich am Ende. Aber diesmal ist alles ein bisschen anders. Wer mir auf Insta folgt, hat das auch gemerkt. Denn ich hatte die Idee, dieses ganze Thema hier mit dem Album des Monats mal noch ein bisschen interaktiver zu gestalten, um auch mal ein bisschen, ja, stilistische Breite hier vielleicht noch reinzubekommen und Meinungsvielfalt. Darum habe ich über eine Insta-Umfrage gefragt, was ist denn euer Album des Monats März? Und ich bin ganz ehrlich, Leute, ich wusste nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich hatte keine Ahnung, ob sich überhaupt jemand auf diese Frage melden würde. Und darum als erstes an dieser Stelle vielen Dank an alle, die mir eine Antwort geschickt haben und die dazu beigetragen haben, dass die Podcast-Playlist noch ein bisschen mehr Zuwachs bekommt. Natürlich sind hier jetzt auch Alben genannt worden, über die ich vorhin schon geredet habe. Die sprechen wir hier jetzt dann nur kurz an, aber es gab auch ein paar Sachen, die ich persönlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und damit das Ganze jetzt hier gerecht zugeht, machen wir es einfach alphabetisch. Also wer jetzt hier als letztes kommt, dein Buchstabe ist einfach, also der Anfangsbuchstabe deines Vornamens ist einfach sehr weit hinten im Alphabet. Die gute Anne hat sich gemeldet und trotz starker Konkurrenz hat sie sich entschieden für Sonata Arctica und deren Album Clear Cold Beyond. Haben wir schon drüber gesprochen, darum an dieser Stelle nur noch ihre Songempfehlung für die Podcast-Playlist, das ist Angel Defiled. Kommt auch dazu. Christian hat sich auch gemeldet. Den kennt ihr aus mindestens 3 Podcast-Folgen. Ja, mindestens 3. 4 haben wir schon gemacht, aber die 4. ist noch nicht veröffentlicht. Spoiler, da geht es um Scenes from a Memory von Dream Theater. Kommt auch irgendwann demnächst. Christian ist ähnlich wie ich absoluter Fanboy von Bruce Dickinson und darum ist es jetzt wenig verwunderlich, dass Christian gesagt hat, Bruce Dickinson und The Mandrake Project ist sein Album des Monats. Seine Songempfehlung ist die 2. Single des Albums, Rain on the Graves. Auch in der Podcast-Playlist. Dann kommen wir zu Jesse. Und Jesse hat etwas als Album des Monats genannt, was ich bis dahin überhaupt nicht kannte. Es ist die Band Ocean of Another und deren Debüt-EP One Day This Pain Will Subside heißt es. EP wäre also für mich jetzt nichts für Album des Monats, meine Regeln, aber hey, die Hörer machen ihre eigenen Regeln, darum völlig legitim. 5 Songs sind auf dieser EP enthalten und tja, wie üblich die Frage Ocean of Another, was machen die? Ja, das ist Modern Metal oder Metalcore, würde ich mal sagen. Und diese Band kommt aus Kroatien. Gegründet worden ist sie 2022 und jetzt One Day This Pain Will Subside ist die erste EP, die sie veröffentlicht haben. Die Band verfolgt da so ein gewisses Motto, das da lautet Become a Drop in the Ocean of Another. Was meinen die jetzt damit? Tja, sie vertreten so die Meinung, dass man Erfahrungen oder Ängste oder auch Schmerzen miteinander teilen sollte. Weil nur, wenn man diesen Schritt halt geht, also Schmerz und Ängste zu teilen, erst dann kann man es schaffen, dass man wirklich Heilung von solchen Problemen findet. Große Worte und auch sehr schöne, durchaus zu Herzen gehende Musik. Vielen Dank an Jesse für diese Empfehlung und in die Podcast-Playlist packen wir mal den Song Indigo. Hört mal rein. Mir hat's sehr gut gefallen, kann ich nur sagen. Zwei Podcast-Kollegen haben sich auch nicht lumpen lassen, an meiner Umfrage teilzunehmen. Einmal der Metal-Keller und der gute Otti hat gleich zwei Alben des Monats, wo ich so erst dachte, ey, Moment mal, die Frage war Album des Monats und nicht hier Alben. Und dann habe ich so gemerkt, ja, scheiße, Markus. Du selbst hast doch auch mal im Oktober letzten Jahres und im Februar diesen Jahres zwei Alben zum Album des Monats gekürt. Also hey, warum nicht? Was haben wir hier als die zwei Alben des Monats? Hammer King mit König und Kaiser? Hatten wir schon, bedarf also keiner weiteren Erklärung. Die Empfehlung ist auch genau dieser Song König und Kaiser. Darum habe ich ihn vorhin eben nicht genommen. Das andere Album des Monats vom Metal Keller ist Rage mit After Lifelines und die Songempfehlung ist Lifelines. Und witzig ist in dem Zusammenhang, dass ich, als ich diese Antwort bekommen habe, zurückschrieb, na okay, die beiden Songs wollte ich eigentlich empfehlen, aber ich habe ja einen Plan B. Und als ich dann meine Songempfehlungen nannte, kam die Antwort, ist nicht dein Ernst, das wäre auch mein Plan B gewesen. Also wir scheinen da schon sehr ähnlich zu ticken. Und ich, ja, verrate mal an dieser Stelle, in der nicht allzu fernen Zukunft wird es vielleicht dann eine Podcast-Folge geben, wo Metal Markus Metal Podcast und der Metal Keller vielleicht was zusammen machen. Lassen wir uns mal überraschen. Der andere Podcast-Kollege, der sich geäußert hat, ist Niklas vom PowerPod. Und wer seinen Podcast regelmäßig hört, der ist jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht erstaunt über Niklas Album des Monats. Das ist Dragon Force mit Warp Speed Warriors. Ja. Hat er zur Genüge in seiner Folge damals ausgeführt, wie toll er diese Platte findet. Und ja, er mag es, wenn es ein bisschen drüber ist. Vollkommen super, ich find's klasse. Und seine Songempfehlung hat sich auch nicht gegenüber der Empfehlung in seiner eigenen Folge geändert. Es ist immer noch Pixel Prison, der eigentliche Abschlusssong des Albums. Das nächste Album des Monats kommt von Paddy. Der schreibt zum Beispiel auch bei Bleeding for Metal Reviews. Und auch für dieses Album hat er ein Review geschrieben, das ich gerne in den Shownotes verlinken werde. Es ist von der Band Vicinity. Und ich habe im ersten Moment gedacht, wie ist der Albumtitel 8? Das ist ja mal ein mega einfallsreicher Albumtitel, fast so einfallsreich wie Actionstar. Die hatten immerhin Chapter 8. Aber ich habe jetzt gedacht, gut, 8, weil es das achte Album ist, ist aber in der Tat überhaupt nicht so. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es zwar römisch V und dann III, also eigentlich römisch 8, aber ich glaube, das soll einfach V für Vicinity heißen und dann eben 3, weil es das dritte Album der Band ist. Also habe ich mal so interpretiert. Vielleicht rede ich auch gerade vollkommen den Unsinn. Ich weiß es nicht. Denn ich muss auch zu meiner Schande gestehen, die Band kannte ich vorher auch überhaupt nicht. Die machen Progressive Metal und kommen aus Norwegen. Drittes Album, haben wir schon gesagt, 8 Songs sind drauf. Und ja, bei Progressive Metal wundert sich jetzt wahrscheinlich auch keiner, wenn ich sage, dass 8 Songs 63 Minuten dauern können. Vielen Dank an Paddy für diese neue Bandempfehlung, eine Band, die ich noch gar nicht kannte. Und auch eine Songempfehlung hat Paddy für uns parat. Das ist Face the Rain, der Abschlusssong des Albums, auch über 10 Minuten lang. Weiter geht es mit den Sachen, die ich vorher gar nicht kannte. Auch Sunny hat mitgemacht und ihr Album des Monats kommt von der Band Venues und hört auf den Titel Transcience. Das ist eine Band, die aus Deutschland kommt und es ist wieder mal die spannende Frage, musikalisch, was ist das? Also da kann man die schönsten Begriffe hören von Post-Hardcore über Alternative Rock bis hin zu Pop-Rock. Also ihr merkt schon, da möchte man sich stilistisch nicht so ganz festlegen. Es ist das dritte Album der Band. Die Band existiert seit 2015 und auf diesem Album sind jetzt 10 Songs enthalten und die Spielzeit beträgt 37 Minuten und 45 Sekunden. Mich hat das Ganze musikalisch so an eine vielleicht etwas progressivere und düstere Version von Evanescence erinnert, weil es hier auch diesen Wechsel zwischen weiblichen und männlichen Gesang gibt und eher schnelle, kurze Songs. Vielen Dank für diesen neuen Horizont und eine Songempfehlung hatte Sunny auch parat. Hier gilt wieder, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Braille? Naja, hört einfach mal rein und vielleicht gefällt es euch ja auch. Wenn ihr aber denkt, oh, Evanescence, nein, bloß nicht, Ich finde Evanescence cool. So. Ebenfalls ein Album des Monats genannt hat, die gute Sibylle. Und wer Sibylle auf Insta folgt, der wird jetzt wenig verwundert darüber sein, dass sie die Band Mantra genannt hat. Mantra haben das Album live in Leipzig veröffentlicht. Da sind 21 Songs drauf und es dauert 70 Minuten. Und ich war so ein bisschen erstaunt, denn ich hätte gar nicht gedacht, dass es Mantra wirklich schon so lange gibt. Also der Name ist mir schon öfter mal untergekommen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Band bereits seit 2011 Alben veröffentlicht hat. Es sind nämlich schon ganze 7 Alben und eine EP, die in dieser Zeit veröffentlicht worden ist. Ähnlich wie vorhin Ocean of Another kommen auch Mantra aus Kroatien. Und so ähnlich wie bei Venues ist es auch hier nicht so ganz einfach zu sagen, was das musikalisch ist. Da findet man Umschreibungen wie Alternative Rock, Folk Metal, Folk Rock bis hin zu Industrial Metal. Also Folk kann man sich, glaube ich, darauf einigen, das ist irgendwie in dieser musikalischen Ausrichtung mit drin. Mantra habe ich auch Ende letzten Jahres im Rahmen der Eisheiligen Nacht gesehen, zusammen mit Klar, Subway to Sally, Fiddler's Green und Letzte Instanz. Ich wollte eigentlich auch damals einen Live-Bericht dazu machen, aber ja, irgendwie hatte mir der erste Besuch beim PLWM mit Feuerschwanz schon nicht so ganz gut getan und dann eine Woche später die Eisheilige Nacht hatte mir dann zumindest, was die Stimme angeht, böse den Rest gegeben. Da war an eine Aufnahme einer Podcast-Sonderfolge leider nicht zu denken. Mantra also, aus Kroatien, in irgendeiner Form Folk, Rock oder Folk Metal, sehr abwechslungsreich, ab und zu auch mal mit ein paar Elektro-Einflüssen dabei. Und Sibylle hat auch eine Song-Empfehlung rausgehauen, auch wenn sie mich, glaube ich, dafür hasst, dass ich sagte, es sollte bitte nur eine sein. Morena, hoffe ich, ist richtig ausgesprochen. Bis hierher, Leute, hätten wir keinen Sieger, was die Hörermeinung angeht, gehabt. Aber der Mensch, der zum Schluss kommt, weil der Anfangsbuchstabe seines Namens so weit hinten im Alphabet ist, war das Zünglein an der Waage. Yannick hat auch ein Album des Monats und es ist wenig verwunderlich. Also wenn Christian und ich schon Iron Maiden und Bruce Dickinson Fanboys sind, dann ist Yannick Fanboy, würde ich mal sagen. Vor diesem Hintergrund hat Yannick eben auch Bruce Dickinson genannt und The Mandrake Project. Seine Songempfehlung sind die Resurrection Men und somit ist Bruce Dickinson und The Mandrake Project der Hörermeinung-Gewinner beim Album des Monats März. Herzlichen Glückwunsch, Bruce, auch wenn du es wahrscheinlich nicht hören wirst. Und ich kann auch an dieser Stelle nur noch einmal sagen, herzlichen Dank an alle, die mich bei meinem Experiment unterstützt haben und somit dazu beigetragen haben, dass die Podcast-Playlist noch eine ganze Menge weiterer Einträge bekommt. Jetzt wären wir ja vermeintlich auch schon am Ende. Aber ich habe mir da noch eine Sache überlegt, denn warum sollte das Album des Monats März zwangsläufig immer etwas sein, was im März erschienen ist? Kann ein ganz persönliches Album des Monats März nicht auch einfach das Album sein, das ich im März am häufigsten gehört habe oder das ich vielleicht neu entdeckt habe oder ein Album, das schon uralt ist, das ich aber jetzt erst gekauft und bewusst wahrgenommen habe? Mein Podcast, meine Regeln. Darum möchte ich euch an dieser Stelle auch noch eine weitere Hörermeinung empfehlen, und zwar eine Klassiker-Hörerempfehlung, würde ich es mal an dieser Stelle nennen. Die kommt von Sebastian. Er hat die Band Swallow the Sun genannt und deren Album The Morning Never Came. Das Album hat schon 21 Jahre auf dem Buckel, denn es ist 2003 erschienen und es war damals das Debütalbum der Band. Swallow the Sun, was machen die? Melodic Doom oder Death Metal? Jetzt kann man sich die Frage stellen, was heißt denn Melodic Doom Death Metal? Naja, ich würde sagen, von der musikalischen Basis ist das Doom Metal also alles sehr schwerfällig, sehr langsam, sehr molllastig, aber eben dann nicht mit so, ja, heroischem, operettenhaften Gesang, wie man ihn von Candlemass oder Solitude Eternus kennt, sondern eben Death-Metal-artige Growls kommen da oben drauf. Swallow the Sun mit The Morning Never Came. Die Empfehlung von Sebastian als ein Klassiker-Album, das auch ein Album des Monats sein kann. Und seine Songempfehlung, die er mir genannt hat, ist Swallow Horror Part 1. Und nochmal vielen Dank an alle, die daran teilgenommen haben. Und wenn ihr jetzt denkt, ach Mist, ich habe das gar nicht mitbekommen, macht nichts, Leute. Im Mai suchen wir dann ja das Album des Monats April. Und dann wird es auch wieder die Möglichkeit geben, über Insta sich zu beteiligen oder auch Facebook oder welche Kanäle mir da sonst noch einfallen für. Also nochmal, vielen Dank an alle, die hierbei mitgemacht haben und den Podcast ein kleines bisschen interaktiver gestaltet haben. Und zum Abschluss ein kleines Songzitat aus eben dem gerade genannten Song Swallow Horror Part 1. Etwas Düsteres und auch etwas Nachdenkliches. Zuvor jedoch noch die kleine Ankündigung. Nächste Woche geht es weiter mit einem Interview mit der Band Sworn Allegiance und dann werden wir auch mal wieder ein wenig Musik hier im Podcast hören können. Seid schon mal sehr gespannt darauf. Bis dahin verabschiede ich mich von euch mit den Worten You'll come with me, my precious light. You'll stalk me through the shadows. Just swallow the dark.